Ein Hallo wieder an euch da draußen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zum Stimmkontor Podcast. Auch heute habe ich wieder jemand ganz Spannenden eingeladen, und zwar die Ina Kimmel. Schön, dass du da bist.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute mit der lieben Ina über ein Thema, worauf ich mich sehr freue, und zwar Resilienz im Therapiealltag. Hier geht es endlich um dich. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren und uns an deiner Meinung teilhaben lassen. Legen wir los. Liebe Ina, ich habe dich ja auf dem Hamburger Stimmsymposium kennengelernt und dann auch eine ganz tolle Online-Fortbildung bei dir gemacht und schwärme immer wieder von deinen Strategien und deiner Sichtweise. Aber es kann sein, dass jemand heute zuhört, der oder die dich noch nicht kennt. Magst du einmal erzählen, wer ist eigentlich Ina Kimmel und was macht dich und was bewegt dich eigentlich?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Ina Kimmel, ich bin Logopädin. Ich bin zusätzlich auch systemischer Coach und lösungsorientierte Beraterin. Das heißt, ich habe mit der Zeit so diese zwei Disziplinen der Logopädie und des Coachings miteinander verbunden und habe dadurch meine Masterarbeit das große Interesse am Thema Resilienz gefunden. Das ja, kennt vielleicht manche auch. Man ist dann so auf der Suche nach einem Thema für eine Masterarbeit oder allgemeine Abschlussarbeit. Und naja, ich bin dann auf dieses Thema gekommen. Und ja, das begleitet mich nun schon seit ein paar Jahren. Ich war selber 10 Jahre lang Inhaberin einer Praxis für Logopädie mit dem Schwerpunkt Stimmtherapie. Mittlerweile bin ich jetzt aber hauptberuflich tätig als Dozentin, als Coach, genauso wie du gerade schon gesagt hast. Reise ich also durch die Lande und gebe Fortbildungen, Seminare, ähnlicher wie du auch. Bin online in Podcasts und ja, gebe Einzelcoachings für Führungskräfte oder TherapeutInnen. Und ja, das macht mir ganz viel Freude. Und sehr, sehr passend zu diesem Thema, hier geht's endlich mal um dich, ist das eben häufig auch das Feedback, was ich von KollegInnen, die es sehr häufig eben sind, bekomme, dass wir in den Therapieberufen immer sehr viel lernen, auch darüber, wie wir unsere Methoden für unsere Therapien noch verbessern können, aber sehr wenig lernen, wie wir uns denn gut um uns selber kümmern können. Thema Selbstfürsorge, Widerstandsfähigkeit. Und ja, da bin ich an den Start gegangen, um das zu ändern und um auch TherapeutInnen dazu zu befähigen, gut ihre eigenen Ressourcen im Blick zu behalten und um am Ende dann im Idealfall ein TherapeutInnenleben lang gesund und munter diesen Job auch machen zu können. Denn dass da ja viele Herausforderungen drin sind, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden.
Ich bin jetzt schon Feuer und Flamme für all die Erkenntnisse, die ich auch hier im Gespräch wieder finden kann. Denn ihr müsst da draußen wissen, als ich dieses Jahr auf dem Hamburger Stimmsymposium war, habe ich mich auf einen Workshop besonders gefreut, und zwar zum Thema Resilienz in der Stimmtherapie. Und da saß ich dann mit meinem Team und es war eine total beeindruckende Erfahrung für mich. Ich habe ja schon viel über Gesprächsführung gelernt, habe verschiedene Strategien kennengelernt und hier hat es Ina geschafft, in wenig Zeit und auch ohne PowerPoint, und das fand ich besonders schön, eine Strategie uns vorzustellen, wie wir auf uns Rücksicht nehmen können. Und das war, genauso wie du gerade gesagt hast, so schön, weil es um uns ging als TherapeutInnen, als DozentInnen. Und es gehört ja irgendwie zu unserem Beruf dazu, immer an die anderen zu denken und Strategien und Lösungsansätze für die Problematiken unserer PatientInnen, KlientInnen, SchülerInnen zu finden. Und in diesem Moment da zu sitzen, mit einem Streichholzschächtelchen übrigens, voller Impulse, und zu lernen, ich kann auch auf mich Rücksicht nehmen. Und was brauche ich eigentlich in meinem Mindset, was für Skills brauche ich, um auch für mich Strategien zu haben? Und das hat mich so bewegt und fasziniert.
Ja, schön. Danke, dass du das nochmal so wiedergibst, wie auch für dich diese Erfahrung war. Für mich natürlich auch sehr spannend. Und das erste Mal auch mit diesem Streichholzschächtelchen mit handfesten, ja, kleinen Mini-Impulsen, sage ich mal, dabei. Ja, also diesen Effekt, den du da beschreibst, wie gesagt, den erlebe ich sehr, sehr häufig. Und auf der einen Seite ist das sehr schön, denn es ja, solche Angebote oder auch, dann auch Fortbildungen bieten dann den Raum, sich mit sich selber zu beschäftigen. Man könnte auch sagen, mein Gott, es ist doch aber auch schade, dass das zum Beispiel nicht schon in den Ausbildungsgängen, in den Studiengängen nicht auch schon Raum findet. Also warum müssen wir endlich darüber reden, dass das so etwas Besonderes ist? Nun gut, aber da bin ich jetzt auch durch meine Profession, durch meine Lösungsorientierung, ja, habe ich mir mit den Jahren angewöhnt, nicht zu viel darüber zu jammern, dass das jetzt so ist, sondern lieber mir, wenn es mir wichtig genug ist, zu überlegen, was ich da tun kann. Und ja, also auf der einen Seite habe ich häufig das Gefühl, geht es darum, konkrete Tools an die Hand zu geben, so wie du das auch gerade genannt hast. Also zu lernen, wie kann ich denn auf meine eigenen Ressourcen achten? Wie kann ich auch wirklich beispielsweise, um es noch konkreter zu sagen, mir angewöhnen, regelmäßige Pausen zu machen, mich abzugrenzen von Themen meiner KlientInnen. Das können Themen sein, die ja auch sehr, sehr unterschiedlich sind, je nach Klientel, die da so in den Therapieraum hineinkommen. Und häufig sind unsere Tage ja so strukturiert, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen hintereinander therapieren. Und im Prinzip ist es jedes Mal wieder eine Kunst, sich nach einer Therapie wieder so weit auch zu regenerieren, letztlich, dass man wieder bereit ist, im Kopf und Herz sich auf die neue Person einlassen zu können. Und das ist wirklich, muss man auch nochmal sagen, eine Höchstleistung, die Therapeuten und Therapeutinnen da tagtäglich vollziehen. Und da eben zu lernen, was kann ich für kleine Dinge anwenden, die mir helfen, Abschlüsse zu finden innerhalb eines Tages, aber auch am Ende eines Feierabends oder am Ende eines Arbeitstages dafür zu sorgen, dass ich auch wirklich mein Arbeits-Ich ein Stück weit verlassen kann und in das Freizeit-Ich gehen kann, wenn ihr das so sehen wollt, zumindest die Batterien wieder aufzutanken. Wie kann ich auch mit dem Leid, was ich teilweise erfahre, den Schicksalen, mit denen ich konfrontiert bin, wie kann ich da trotzdem noch empathisch sein? Denn das wollen wir ja trotzdem. Wir wollen nicht hart und kalt und abgeklärt sein. Wir brauchen ein gewisses Maß an Empathie, um unseren Job auch machen zu können. Aber wie schaffe ich da eine Balance? Und all das sind ja häufig sehr handfeste Tools, die ich auch an die Hand gebe. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass es manchmal fast was fast noch wichtiger ist, dass es eine Erlaubnis braucht, die Menschen sich selber geben, dass sie sich auch selber wichtig nehmen dürfen und ihre eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen dürfen. Dass es auch wichtig ist, sich um seine eigenen Themen zu kümmern, mindestens genauso wichtig wie um die Themen der Menschen, die da täglich zu uns kommen.
Da sprichst du was ganz Wahres an. Mir schießen so Gedanken durch den Kopf. Einmal die Lebenswirklichkeiten, diese verschiedenen Lebenswirklichkeiten der TherapeutInnen, die heute wahrscheinlich auch zuhören, die von einer Praxis anfangen können, wo das unterschiedlichste Klientel kommt. Und da die Herausforderung ist, zwischen der Beratung von Eltern zur Stimmtherapie mit einer Lehrerin bis hin zu Menschen mit Schluckstörungen oder sprachlichen Kommunikationsbarrieren zu switchen, um auch fachlich zu switchen. Dann diese ganzen Geschichten, die noch dazukommen, die Teilhabe, die ja ganz oft in Gefahr ist, sei es um den Bildungsgrad von Kindern zu erreichen oder sei es, um wieder kommunizieren zu können, sich mitteilen zu können. Und das geht ja sogar bis dahin zu den KollegInnen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die noch mit ganz anderen Themen beschäftigt sind. Ich habe heute den zweiten Tag eines Palliativkurses gegeben und auch da haben wir heute über Abgrenzung gesprochen und auch über dieses Thema, dass man, wenn wir im palliativen Kontext sind, auch lernen müssen, für uns selbst zu sorgen. Und ich habe dieses Beispiel gebracht eines Feuerwehrmanns, der in ein brennendes Haus geht, um Menschen zu bergen, muss er selbst auch eine Atemschutzmaske, eine Sauerstoffmaske tragen, damit er diese Menschen überhaupt erreichen und dann bergen kann. Und ich finde, ganz oft erlebe ich es in meinen Supervisionen und in meinen Kursen, dass KollegInnen vergessen, ihre Schutzmaske aufzuziehen und dass sie mitten im brennenden Haus stehen und dann erst merken, dass Strategien nötig sind. Und du hast eben auch die Ausbildungen angesprochen. Ich denke schon auch, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Strukturen auch für die KollegInnen da draußen, nicht nur, was sie in den Therapien tun und wie sie es tun und warum, sondern auch, wie ich mich strukturieren kann, wie ich auf mich Rücksicht nehmen kann.
Ganz genau. Ja, und da tut sich zum Glück was. Also es ist so dass es auch immer mehr Stellen gibt, die da eine Relevanz sehen. Beispielsweise die Hochschule für Gesundheit in Bochum, wo ich als Gastdozentin bin zum Thema Resilienz. So, aber wenn wir uns anschauen, eben wie viele Stellen es da gibt, dann ja, ist da definitiv noch Luft nach oben. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass sich da noch viel tun wird. Und wir haben jetzt ja schon viel so über die Einzelnen gesprochen. Das ist vielleicht mir auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist nicht nur ein Thema, also Resilienz ist nicht nur ein Thema von Einzelnen, also nur von Therapeuten und Therapeutinnen, die zum Beispiel sich jetzt mal darum kümmern sollten. Ja, also dieser Appell soll gar nicht nur an Einzelne gehen, sondern wenn wir das größer denken, gehören da auch Strukturen zu, wie zum Beispiel eine Praxis, eine Klinik, ja, die auf Führungsebene auch sehr, sehr viel zum Beispiel dafür tun kann, wie resilienzfördernd ein Umfeld ist. Ja, also jemand selber kann noch so resilient sein, sage ich mal, wenn die Person in einem Umfeld arbeitet, das wirklich sehr, sehr schädlich ist, sage ich einfach mal, für die eigene Gesundheit, dann wird das auch wahrscheinlich auf Dauer nicht gut gehen. Beziehungsweise auch da ist dann zu empfehlen, gut auf sich zu achten und auch zu schauen, wo die eigenen Grenzen sind. Das heißt, letztlich geht die Arbeit in dem Bereich da dann auch weiter, dass man sagt, es geht nicht nur um Seminare, beispielsweise Coachings für Einzelpersonen, sondern es geht auch um Teamcoachings, um Führungskräftecoaching. Es geht letztlich auch sogar fast um Organisationsentwicklung, perspektivisch, hinzu, wie sieht denn, wenn wir jetzt mal so ganz visionenhaft denken, wie sieht denn eine Praxis oder eine Klinik, eine Therapiebranche der Zukunft aus, die natürlich ganz unabhängig, oder wir können es nicht ganz unabhängig sehen, da sind Honorare und so weiter, ich weiß das alles. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein gesundes Szenario ausmalen, was sind Stellschrauben, die wir dafür drehen können, die vielleicht jetzt gerade noch absurd erscheinen? Also Thema Vier-Tage-Woche und so weiter, was vor ein paar Jahren vielleicht noch komplett undenkbar war. Immer mehr Praxen beispielsweise solche Trends, sage ich mal, auch erkennen. Ich will damit nicht sagen, dass das ein extrem wichtiger Resilienzfaktor ist. Ich will damit nur sagen, dass sich da auch einfach sehr, sehr, sehr viel tut und auch ja, Praxen, Kliniken und so weiter, Schulen gefordert sind, diese Entwicklung mitzugehen. Dann haben wir es natürlich auch mit unterschiedlichen Generationen zu tun. Jüngere Generationen, die jetzt immer mehr in die Berufe kommen, die auch andere Vorstellungen davon haben, wie ein Berufsleben aussehen soll. Und ja, da erlebe ich eben manchmal auch so eine Art Clash von Erwartungen in Vorstellungsgesprächen beispielsweise. Und all diese Dinge, also da sind es nicht nur die Einzelnen, sondern ist es fast so eine gesamte Entwicklung hinzu, wollen wir oder aus meiner Sicht, wir sollten dafür sorgen, dass wir gesünder miteinander zusammenarbeiten können und Strukturen schaffen, die die Einzelnen und auch Teams dazu befähigen, überhaupt auch ihr ganzes Potenzial da ausbreiten zu können und auch ihre Ressourcen leben zu können.
Ich finde, das ist absolut wichtig, da groß zu denken. Wenn wir in die Gesundheitsbranche hier in unserem Land grundsätzlich schauen, jetzt wird es politisch, denke ich langsam, dann sehen wir ja, dass diese Strukturen nicht nur im therapeutischen Sektor, sondern auch auf dem ärztlichen Sektor zu finden ist. Das finden wir an vielen Stellen, die ja eigentlich in diesem Bereich arbeiten, Menschen zu begleiten, zu Teilhabe zu kommen, Linderung zu schaffen, Kurationen zu bekommen. Und dass genau in diesen Sektoren wir Strukturen vorfinden, die nicht besonders arbeitnehmerinnenfreundlich sind. Du hast es ja angesprochen mit dem Thema Honorare. Ich denke, in vielen Praxen wird versucht schon, zum Beispiel Vor- und Nachbereitungszeiten einzubauen, eine gewisse Grenze von therapeutischer Leistung an einem Arbeitstag von gewissen Stunden abhängig zu machen. Ich denke, die Grenze, die viele InhaberInnen von Praxen haben, ist sicherlich auch der Ertrag, der mit einer therapeutischen Leistung einhergeht. Und wir dann letztendlich irgendwo dann so eine Rechnung aufmachen müssen, was ist rentabel? Und ich denke, da kommen wir irgendwann darum hin, zu sagen, wir bräuchten einfach auch da andere Erträge seitens der Krankenkassen. Und das könnte man so weiterspinnen, wenn wir zu HausärztInnen denken und zu Hebammen und so weiter und so fort. Und letztendlich, wenn wir es so groß betrachten, wie du es tust, auch auf alle Einrichtungen der Öffentlichkeit. Also Universitäten sind nicht unbedingt der Ort, in den Resilienz gelebt wird, wenn wir an den Mittelbau denken, wenn wir an die Vertragskultur denken, an das Wissenschaftszeitsvertragsgesetz. Und da finde ich, kann man sehr gut lernen von Privatunternehmen, die diesen Geist der Zeit schon jetzt erkennen. Handwerksberufe oder mittelständische Unternehmen, die mit Resilienz schon mehr Kontakt haben und versuchen da schon mehr zu arbeiten. Ich finde, das ist schon sehr absurd an manchen Stellen, dass im Gesundheitswesen die Strukturen, die wir versuchen, unseren Patientinnen auf den Weg zu geben, da sprechen wir ja auch von Resilienz, von einer Transferleistung der gelernten Inhalte, zum Beispiel von Selbstwirksamkeit, die wir aber schwerlich nur selbst einhalten können. Und das finde ich doch schon immer wieder erschreckend und bringt mich immer wieder ins Nachdenken.
Definitiv. Also das tut auch mir manchmal weh, das zu bemerken. Und ja, also wie gesagt, auch da möchte ich gerne auf die positiven Beispiele gucken und ich sehe da auch schon ganz viel tolle Entwicklung. Und meine Idee ist auch wirklich, dass ja beispielsweise Praxen, die da auch mit gutem Vorbild, sage ich mal, vorangehen. Und das heißt übrigens nicht, dass sie Zehntausende von Euros in die Hand nehmen müssen, um alles umzukrempeln und um ihre Mitarbeitenden, ich weiß nicht was, zu tun. Das wird manchmal vielleicht damit assoziiert, so nach dem Motto, das können sich ja nur große Praxen leisten oder überhaupt, also gar keine Praxen, sondern wenn dann nur Unternehmen, ja, weil du das gerade ansprachst. Ich denke, oder ich weiß, dass das nicht so ist. Ich weiß, dass Resilienz, Entwicklung und auch ja, gesunde Strukturen zu schaffen, auch im ganz Kleinen anfangen kann. Und dass es da kleine Sachen sein können, wie, es klingt vielleicht banal, aber es ist leider noch nicht überall Standard, wie wirklich regelmäßigen Austausch zu schaffen, regelmäßige Teamsitzungen, in denen es nicht nur um organisatorische Abrechnungsthemen geht, sondern wirklich auch darum, über Fälle zu sprechen und in den Austausch zu kommen und auch da lösungsorientiert zu denken, so dass man am Ende mit einem erleichternden Gefühl im Idealfall rausgeht. Ja, sowas. Das kostet natürlich Zeit und aus wirtschaftlicher Sicht, ich war selber Praxisinhaberin, weiß ich, dass wir von den Krankenkassen ja einen Betrag X bekommen und dann müssen wir halt schauen, wie wir damit zurechtkommen, was wir davon auch weitergeben und so weiter. Aber wenn es dann weitergeht in Richtung Coachings. Auch da erwartet ja niemand, dass das jetzt in dem Sinne das neue Normal wird, dass jeder Therapeut einmal in der Woche, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, werden so Dinge erwartet, die aber gar nicht der Realität entsprechen müssen, um trotzdem einen Unterschied zu machen. Und das ist vielleicht auch so die Motivation, vielleicht hoffentlich für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, so, hu, das war ein ganz schön großes Brett, jetzt reden die da über Visionen und ja, und um so ein riesiges Zukunftsbild. Es kann ja auch im Kleinen starten und im Zweifel, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt Führungskraft, was spricht dagegen, mal mein Team zu fragen, was sind denn gerade Stressoren in eurem Therapiealltag? Und nicht zwischen Tür und Angel, sondern da mal einmal den Raum zu öffnen und gemeinsam zu überlegen, was ein, zwei kleine Punkte wären, die man gemeinschaftlich tun könnte, um da ein bisschen Erleichterung zu schaffen. Wenn man merkt, das klappt so alleine nicht. Kann man immer noch im Verlauf sich Unterstützung holen. Aber ich will damit sagen, ja, den Mut anzufangen und dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und kann auch in Zeiten des Fachkräftemangels ein Alleinstellungsmerkmal sein, wirklich auch diese Punkte in den Fokus zu nehmen. Das ist leider noch nicht überall gang und gäbe. Und man, ja, setzt sich auch als Arbeitnehmerin da aus der Masse heraus, wenn man sagt, diese Themen sind mir wichtig. Es geht nicht nur darum, dass Therapien abgeleistet werden, sage ich mal bewusst so, sondern es geht hier eben auch darum, dass das Team sich gut fühlt und aber auch, dass die Führungskraft sich gut fühlt. Ja, also alle am Ende sollten da zufrieden und gesund sein, so gut es geht. Es gibt immer Phasen, das ist übrigens auch in der Resilienz, wird das als ganz normal angesehen. Es gibt immer Phasen, die schwieriger sind. Die müssen wir auch nicht wegdiskutieren. Die Pandemie war ein perfektes Beispiel dafür. Da gab es aber viele Praxen, die daran fast gewachsen sind, also die da wichtige Dinge daraus gelernt haben und auch Zugriff hatten auf ihre Ressourcen, die wussten, was sie können und wie sie auch zusammenarbeiten. Und schwierig wurde es eher bei denen, die bisher auch keine Strukturen hatten, um sich zum Beispiel auszutauschen oder mit schwierigen Situationen umzugehen. Ne? Das heißt, es ist letztlich auch ein ganz guter präventiver Ansatz, um seine Praxis oder seine Zusammenarbeit im Allgemeinen zu stärken und auch krisenfest zu machen.
Das sind wirklich wichtige Punkte. Und ich denke, viele KollegInnen da draußen sind auch dankbar, dass du ihnen so ein bisschen diese Furcht vor diesen Möglichkeiten der Resilienz etwas genommen hast, wenn man immer an die großen Unternehmen letztendlich denkt, die vielleicht jetzt da, was weiß ich, was aufwenden, um da irgendwelche Strategien zu holen. Persönlich, wenn ich jetzt so an meine eigene Praxis denke, ich denke zum Beispiel an ein Gesprächsangebote, an Kommunikationsstrategien. Welche Strategie in der Kommunikation kann uns alle entlasten? Welche Struktur kann dafür sorgen, dass die TherapeutInnen sich besser fokussieren können? Das waren Themen, die wir vor einigen Jahren, als die Pandemie im Gange war, geschaut haben. Was ist da wichtig? Welche Struktur brauchen wir? Und auch als Praxisinhaber zu sagen, das war für mich damals wichtig, ich kann auch da mir Beratung holen und mir Impulse geben lassen. Ne? Also die Klarheit dazu zu holen. Zum Beispiel, wir haben im Unternehmen eine Bürofachkraft und da ist es selbstverständlich, dass diese Bürofachkraft, weil sie ja sehr viel im Kontakt nach außen ist und aber auch sehr viel abbekommen kann, dass diese einmal im Quartal mit einer außenstehenden Meditationskraft solche Dinge besprechen kann und sagen kann, hier, da kommt jetzt eine Person XY und hat mich am Telefon angeschrien, ich brauche hier Unterstützung, da darüber zu sprechen, wie du eben gesagt hast. Und da ist zum Beispiel klar, es gibt einen Turnus immer im Quartal, wo solche Themen einfach angesprochen werden dürfen. Da gibt es einen Raum. Oder ich kenne das von anderen Praxen, diese regelmäßigen Teamsitzungen. Oder dass es das Angebot immer gibt, ihr dürft euch Zeit blocken für eine Supervision. Na, dass gemeinsam über Themen gesprochen wird. Das finde ich auch immer schön, wenn KollegInnen sich gegenseitig unterstützen, weil das ja auch ExpertInnen sind. Also, wenn ich jetzt an unseren Beruf denke, also an die logopädischen KollegInnen, wir sind ja auch in der Kommunikation drin. Demnach sind wir ja auch irgendwo ExpertInnen für diesen Bereich. Und auch im Team nach Expertise zu suchen, nach Lösungsorientierung, das finde ich auch immer toll, weil dann bemerkt man auch, was für ein Schatz im Team liegt und die Festigkeit da drin. Ich kann mir vorstellen, dass einige da draußen mit diesem Begriff Resilienz nicht immer etwas anfangen können, weil er so groß wirkt. Hast du vielleicht mal so ein kleines Erklärungsmodell, was Resilienz eigentlich für uns bedeuten kann, was das eigentlich ist, diese Resilienz?
Ja, gerne. Also Resilienz bedeutet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person. Also inwiefern ist jemand in der Lage, nach der Konfrontation mit einem Stressor, und im Berufsalltag können wir da an die unterschiedlichsten Stressoren denken, inwiefern ist jemand danach in der Lage, sich, ich sag's mal ganz umgangssprachlich, sich wieder zu berappeln, also wieder auf die Beine zu kommen. Es gibt dann in der ja, populärwissenschaftlichen Literatur, so diese Bilder von Stehaufmännchen, ja, oder und so weiter. Das heißt, inwiefern habe ich Zugriff auf meine Ressourcen und kann diese Herausforderung, diese Krise, diesen Stressor bewältigen? Das heißt nicht, dass das per Knopfdruck von heute auf morgen direkt funktioniert, aber resiliente Menschen sind sehr gut darin, sich selber zu reflektieren und erstmal wahrzunehmen, dass das ein Stressor ist. Ja, das ist vielleicht schon mal auch ein erster wichtiger Punkt, den wir vielleicht heute so mitgeben können, mal in sich zu gehen und zu überlegen, welche Stressoren gibt es denn da jetzt eigentlich gerade, wenn wir jetzt mal den Therapiealltag nehmen. Das ist schon mal ein erster kleiner resilienzfördernder Schritt, sich das ehrlich, radikal ehrlich einzugestehen. Da gibt es im Moment einige Punkte, die Stress auslösen oder Sorgen oder Gedankenkreisen, wie auch immer. Und was dann sehr typisch ist für Resilienz oder für resiliente Menschen, ist, dass sie dann zum Beispiel schauen, inwiefern haben mir in der Vergangenheit schon Strategien geholfen in ähnlichen Situationen. Ja, und gar nicht jedes Mal unbedingt das Rad neu erfinden, sondern schauen, was habe ich denn schon in meinem Köfferchen dabei an Krisenkompetenz? Welche Ressourcen habe ich? Welches Netzwerk habe ich beispielsweise auch? Das heißt, ja, mit all dem gehen resiliente Menschen sehr proaktiv mit Herausforderungen um. Das ist, würde ich sagen, das ist der zentrale Kern, eine proaktive Haltung, ein proaktiver Umgang mit Stressoren Alles mit dem Ziel, so schnell wie möglich, was auch immer das dann heißt, für jeden Einzelnen wieder auf die Beine zu kommen. Und ich finde immer so die Idee ganz schön, dass wir im Berufsalltag gut darauf achten, dass so unser Schreibtisch sich nicht mit so vielen Problemthemen anhäuft, ja, wie so ein riesiges Chaos, was dann am Ende ist. Stress mit Patient XY, Sorgen um Abrechnungsthema XY und so weiter. Da häufen sich schnell Themen an. Proaktiv sich ein Thema auszusuchen, das anzugehen. Man muss das nicht direkt von heute auf morgen lösen, aber sich Unterstützung zu holen, sich dafür nicht zu schade zu sein, letztlich sich das zu trauen. Und mit dem, was in einem ist, sich dessen bewusst sein und in kleinen Schritten auszuprobieren. Das ist, würde ich sagen, jetzt zwar nicht ganz so kurz zusammengefasst, aber hoffentlich eine ganz hilfreiche Erklärung zu dem Thema.
Ich fand es sehr hilfreich und auch sehr plastisch. Also es ist etwas, was greifbar wird. Für mich, aber auch sicherlich für viele KollegInnen da draußen. Nun sind ja manche Grenzen immer recht fließend. Und es gibt ja auch immer wieder das Problem der toxischen Positivität. Dass KollegInnen da draußen sind und die lesen dann irgendwo, ich muss versuchen, im Problem etwas Positives zu finden. Und das kann ja auch im wahrsten Sinne des Wortes in die falsche Richtung tendieren, wenn jetzt praktisch alles positiv gesehen wird, wo man manchmal ja wirklich sagen muss, manche Sachen sind einfach von Grund auf nicht unbedingt positiv. Wie kann ich da differenzieren? Wie kann ich mich davor schützen, nicht in eine kontraproduktive Richtung zu gehen, wie zum Beispiel toxisch positiv zu werden?
Sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ja wirklich, ja, insbesondere in den sozialen Medien dieses Thema, ich habe das Gefühl, omnipräsent ist und man wirklich sehr genau differenzieren muss. Und häufig auch beim Thema Resilienz, das so ein schmaler Grat ist, zumindest was dazu assoziiert wird. Das Ursprungsmodell meint das nicht, aber so wie es interpretiert wird, habe ich häufig das Gefühl, ist die Linie zur toxischen Positivität sehr nah. Wenn wir uns jetzt mal die Situation nehmen, ich befinde mich gerade in einer akuten Krise. Das kann zum Beispiel bedeuten, ich kreiere jetzt mal einen Fall, ich bin Therapeutin und mein Partner ist verstorben. Das hat jetzt erstmal nichts mit den Inhalten in meinem Job zu tun, aber das ist eine persönliche Krise, ein Schicksalsschlag, den ich da verarbeiten muss. Dann hilft es in diesem Moment reichlich wenig, wenn ich mir in diesem Moment überlege, wofür ist diese Situation denn gut? Also sowohl, wenn ich jetzt in irgendeinem Buch lese, dass ich mich das jetzt selber fragen muss. Das steht auch in keinem Resilienzbuch, also in keinem guten. Noch ist es sinnvoll, wenn jemand aus dem Umfeld mir auf die Schulter klopft, ich sage es bewusst provokativ und sagt, ach komm, irgendwofür wird es doch schon gut sein. Das ist ja fast makaber. Das kriege ich ja kaum über die Lippen. Das ist in diesem Kontext unvorstellbar, aber das gibt es. Aus dieser Bubble heraus. Ja, das heißt, da ist im Prinzip mein Impuls, in so einer richtig heftigen Situation haben wir da keinen Zugriff zu und bringt es auch nichts. Bei solchen heftigen Situationen kann es, wenn überhaupt, ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte später hilfreich sein, nochmal, wenn die Situation verarbeitet ist, und das ist der wichtige Punkt. Ich muss diese Situation verarbeitet haben und dann kann ich vielleicht da drauf schauen und sagen, was habe ich daraus mitnehmen können? Und dann heißt nicht die Frage, wofür war es gut? Denn es war für nichts gut. Es war ganz schlimm. Ich möchte das auch nie wieder haben. Aber gibt es irgendetwas, gibt es irgendeine Stärke, die ich in dieser schlimmen Situation einbringen konnte, wo ich jetzt sage, wow, wie habe ich das geschafft? Dass ich diesen Mut aufgebracht habe, das und das zu tun. Dass ich diese Vehemenz an den Tag gelegt habe, in der Klinik XY und den Ärzte und Ärztinnen da immer wieder auf die Füße getreten haben, was auch immer. Gibt es irgendetwas im Rückblick, was ich da rausziehen kann und letztlich in puncto Krisenkompetenz für mein Leben mitnehmen kann? Ja, da sind wir bei so richtig großen Fällen. Und wenn ich jetzt mal viel, viel kleiner gehe und sage, im Therapiealltag gibt es zum Beispiel Situationen, wo Patienten ja immer mal wieder zu spät kommen. Wir sind jetzt wirklich bei einem ganz anderen Beispiel, ja. Also wer kennt das nicht? Oder die Übungsmappe vergessen, zu spät gekommen, ach, Termin vergessen, nicht abgesagt. Solche Dinge. Naja, das könnt ihr jetzt vielleicht anders sehen, einige so, einige so. Da kann es vielleicht schon hilfreich sein, mich jetzt zu fragen, konfrontiert zu sein mit dieser Situation, wofür kann das jetzt gerade hilfreich sein? Es kann gerade dafür hilfreich sein, zu lernen, mich besser abzugrenzen. Also zum Beispiel beim nächsten Mal nochmal gezielter zu üben, wie auch immer, mich zu klarer zu kommunizieren oder. Es kann gut dafür sein, dass ich jetzt einfach 5 Minuten weitere Kaffeepause habe und ich lerne, die zu genießen, als ich das Ganze etwas reframe. Ja, ich würde denken, dass man in so einer Situation leichter diesen Twist hinbekommt, das Gute daraus zu sehen. Und auch da letztlich muss das jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber dieser Rückblick, vor allem, was meine wichtige Nachricht dabei ist im Prinzip, wenn Dinge verarbeitet sind, die wirklich schwerwiegend waren, dann macht das erst nach einiger Zeit Sinn.
Ich finde es sehr gut, dass du so ein extremes Beispiel gewählt hast, wie aus meiner Erfahrung, aus vielen Supervisionen, was schon recht häufig passiert. Mhm. Also, dass so Durchlaufparolen so genutzt werden. Also wenn wir jetzt mal auch so in so eine Richtung gehen, es wird alles bestimmt schon wieder gut und das wird schon irgendwie klappen. Oder dass man dann halt versucht, beschwichtigen, kleinregen, bagatellisieren letztendlich. Und das passiert ja in vielen großen Themen, die unangenehm sind für die Person, die Durchlaufparole beginnt. Mhm. Weil die Auseinandersetzung so unangenehm ist oder das Aushalten von Leid. Zum Beispiel in deinem Fall. Aber ich finde es gut, dass du so ein krasses Beispiel gewählt hast, um diese Differenzierung wahrzunehmen. Dass diese toxische Positivität ja immer dann aufpoppt, wenn es um wirklich so Extremsituationen geht. Es gibt ja diesen Spruch, das Leben gibt dir eine Zitrone und du machst Limonade draus. Ganz furchtbarer Spruch eigentlich. Weil letztendlich manche Sachen einfach auch immer blöd sind. Und dann zu schauen, was ist aber dann wirklich etwas, wo ich proaktiv bin, du hast so schön gesagt, reframen kann, wenn etwas sehr Alltägliches passiert. Mhm. Und ich finde, das ist auch immer wichtig für uns TherapeutInnen, weil wir daraus ja nicht nur die Lehre ziehen können, wie wir mit uns umgehen können, sondern auch das, was eigentlich gute Therapie, wenn man das jetzt mal so provokant sagen will, was optimal gute Therapie ausmacht, dass ich ja ebenfalls keine Durchlaufparolen tue, aktiv zuhöre, meine Mitmenschen begleite, geduldig bin, zuhöre und nicht versuche, Stille mit Worthülsen zu füllen, wenn es um Krisen geht und letztendlich das auch auf mich beziehe, dass ich eben auch sage, okay, ich kann in dieser Situation ja auch handlungsfähig sein. Wie du sagtest, es kommt jemand zu spät und anstatt jetzt die Zeit damit zu verbringen, sich darüber zu ärgern, vielleicht auch etwas anderes zu tun, was mir gut tut.
Zum Beispiel.
Ja, finde ich ganz spannend. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir unterhalten, liebe Ina. Aber eine Frage habe ich noch.
Ja, bitte.
Hast du eine Startidee? Na, wir haben jetzt viele Ideen besprochen, viele Möglichkeiten, viele Strategien. Und jetzt hast du so eine meine Praxis-Startidee. Ich bin jetzt der Therapeut, die Therapeutin, die zuhört. Und was ist jetzt eine Startidee? Etwas, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich anfangen mit einer Sache. Was wäre das? Hast du eine Startidee?
Wahrscheinlich zum Thema Resilienz meinst du, oder?
Aber natürlich.
Aber na klar. Sehr gut. Also, all diejenigen, die jetzt schon mal in einem richtigen großen Seminar von mir waren, die könnten das nochmal wiederholen, denn das ist auch spannend nach ein paar Monaten. Alle anderen, die das noch nicht kennen, könnten sich ganz einfach mal einen Wochenplan aufmalen von Montag bis Sonntag und alle Aktivitäten, die so in einer durchschnittlichen Woche so anstehen, mal eintragen. Da werden womöglich Therapien oder anderweitige Stunden an Arbeit drin vorkommen, Teambesprechungen, aber auch Hobbys und dann so Dinge wie Alltagsaktivitäten wie Einkaufen und sowas. Und da erstmal einen Überblick zu verschaffen, was sind denn tendenziell bei mir energiegebende Elemente, die in einer Farbe markieren und energiefressende Elemente mal in einer anderen Farbe. Das ist wirklich sehr basic erstmal, um so einen Überblick zu bekommen, wenn wir jetzt ja bei Resilienz über Umgang mit Stressoren sprechen. Sollte ich ja vielleicht erstmal wissen, was sind denn eigentlich gerade aktuell Stressoren? Und wenn ich mich jetzt in eine Person hineinversetze, die sich noch gar nicht damit beschäftigt hat und auch bisher noch gar nicht so wirklich wusste, dass das wichtig sein könnte, dann wäre das wirklich ein sehr einfacher erster Schritt, sich einen Überblick zu verschaffen. Und vielleicht im nächsten Impuls dann sich einen Energiegeber rauszupicken. Vielleicht ist das ein Spaziergang oder eine Chorprobe oder irgendetwas. Und zu schauen, hey, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die auch wirklich stabil in meinem Leben ist? Also wenn es da Schwankungen gibt, was kann ich dafür tun, dass dieser Energiegeber auch wirklich da ist? Wenn es Energiefresser gibt, kann ich vielleicht irgendwas umstrukturieren in meinem Wochenplan, dass dieser Energiefresser sich vielleicht nicht direkt auflöst, aber etwas weniger Ausmaß hat, etwas weniger von diesem fressenden Charakter hat. Manchmal sind es so einfache Dinge wie, aha, ich muss ja einfach den Patienten von Donnerstag 13 Uhr und die ganzen anderen eher anspruchsvollen Patienten danach so ein bisschen auseinanderpflücken auf verschiedene Tage. Dann merke ich am Ende des Tages, dass mein Energielevel gar nicht so im roten Bereich ist. Ja, das ist mal jetzt gerade sehr anschaulich. Das kann ein erster guter Einstieg sein, um erstmal ein Gespür dafür zu bekommen. Und das ist resilienzfördernd, weil jede Auseinandersetzung mit sich selbst und mit eigenen Stressoren, aber auch eben Ressourcen wie Energiegebern, ist resilienzfördernd.
Ich habe Lust, das auszuprobieren.
Ja, bitte.
Und ich bin mir sicherlich, dass da draußen einige KollegInnen das auch umsetzen wollen. Das ist ein ganz, ganz tolle Message, die du uns hier gegeben hast, um auf uns endlich mal Rücksicht zu nehmen oder etwas mehr den Blick auf uns zu schärfen. Und liebe Ina, wenn die Leute nun Lust darauf bekommen haben, mehr Impulse zu bekommen, mehr von dir zu erfahren, von dir zu lernen, wo finden wir dich? Und wie kommen wir am besten zu deinem Wissen?
Ja, also ihr könnt gerne mir jederzeit eine E-Mail schreiben an info@inakimmel.de. Ich habe auch ganz klassisch eine Homepage, inakimmel.de, also alles klein und zusammengeschrieben. Ihr findet mich auch in den sozialen Medien bei Instagram. Und genau, auch da freue ich mich einfach über eine Nachricht. Und dann treten wir in Kontakt. Wir können gerne, wenn es um Coaching oder Teamcoaching geht oder was auch immer, oder einen kostenlosen Netzwerkabend, den ich übrigens auch veranstalte. Das ist im Dezember wieder ein Termin. Also da könnt ihr euch einfach auf meiner Homepage anmelden. Ja, schaut da gerne vorbei und scheut euch nicht. Ganz im Gegenteil, meldet euch.
Vielen Dank dir, liebe Ina, dass du da gewesen bist und dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Wissen.
Sehr, sehr gerne. Danke, Michael, für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank für deine Wertschätzung. Vielen Dank auch an dich da draußen, dass du wieder eingeschaltet hast. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren und uns an deiner Meinung teilhaben lassen. Wenn du magst, schalte doch im nächsten Monat wieder ein zu unserem Stimmkontor-Podcast.